Darf ich daher, wenn Interesse besteht, um Fragen an die Vortragenden heute bitten?
Dankeschön. Mein Name ist Michael Sander, ich bin von der Firma Kapsch und es drängt sich eine Frage nach den Vorträgen natürlich auf. Wir haben eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei, die quer über verschiedenste Länder vertreten ist und das Thema Cloud Computing. Und wenn sich Wolf Theiss vorstellt, ein Service aus der Cloud zu beziehen, beispielsweise von einem Unternehmen wie Microsoft oder anderen, wie zum Beispiel der Service Mail, wie würde dann vielleicht eine Frage an Sie, Herr Dr. Kressbach, oder auch an die anderen Herrschaften von Wolf Theiss im Podium, wie würde das Unternehmen Wolf Theiss diese Fragestellung für sich selbst beantworten? Würde man sagen, ja, ich gehe natürlich in die Cloud und wenn ja, warum? Oder ich gehe nicht in die Cloud und wenn ja, oder wenn nein, warum nicht?
Also es wird doch eine Fragestunde werden. Nein, ich bin zwar auch nicht Referent, aber fühle mich aber trotzdem ziemlich angesprochen, also werde doch kurz antworten. Natürlich ist das eine interessante Frage. Wir werden es evaluieren. Ein weiterer Schritt, was ich dem Anbieter, wer immer sein mag, mitteilen würde vorab ist, und wir haben es auch irgendwie gehört heute schon, naja, wir sind Rechtsanwälte, unterliegen einem Standesrecht. Das Standesrecht ist doch notwendigerweise, und es ist auch gut so, das ist jedenfalls so, und hat doch bestimmte Ecken und Kanten. Vertraulichkeit, Geheimnisschutz, Mandantengeheimnis etc. So, das bedingt auf der anderen Seite auch eine Verantwortlichkeit natürlich, die wir sehr ernst nehmen müssen und auch sehr ernst nehmen. Wir müssten daher sozusagen die Gewissheit haben, und die Gewissheit ist juristisch nicht definiert, aber ein bisschen mehr als 100%, sage ich. Damit, glaube ich, habe ich Ihre Frage ohne dies beantwortet. Es müsste sichergestellt sein, dass hier wirklich wir weiterhin in der Lage sind, alle Voraussetzungen, die wir aufgrund des Standesrechts und ein bisschen mehr, sage ich, einhalten können. Und das sind einmal sozusagen die inhaltlich-wirtschaftlichen Voraussetzungen. Rechtlich werden wir uns schon einigen.
Mit dem internationalen Cloud-Provider rechtliche Einigung. Das ist ein langer Weg, wie ich aus Erfahrung weiß.
Naja, gut. Ja, bitte.
Mein Name ist Toni Pohl. Ich habe eine Frage. Wie sieht das aus, wenn ich als Betrieb verpflichtet bin, eine Auditierung durchzuführen? Das ist kurz angesprochen worden. Gibt es dazu standardmäßige rechtliche Bedingungen, Rahmen, wie das funktioniert?
Wichtig ist, dass Sie sich natürlich im Vertrag mit dem Provider diesbezüglich vergewissern, dass Sie das, was eine Regulierungsbehörde Ihnen auferlegt, auch wirklich umsetzen können. In der Regel ist es so, dass sich aber Regulierungsbehörden mitunter zufrieden geben mit Zertifizierungen betreffend die Datensicherheit zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Bank sind, werden Sie sich mit der FMA unterhalten, wobei gerade das weicht im Prinzip ab von Banken, von Land zu Land. Also wir haben einmal ein größeres Projekt betreut, das mehrere Länder betroffen hat. Und da war es so, dass dann in Ungarn zum Beispiel extrem detaillierte Regelungen vorhanden waren, wie ein Outsourcing erfolgen durfte und welche Zutrittsregelungen, welche Auditierungsvorschriften sozusagen einzuhalten waren. Aber das waren maßgeschneiderte Lösungen. Es kommt natürlich immer darauf an, für welchen Zweck, welche Daten, welche Prozesse in welcher Weise outgesourced werden. Und da muss man einfach so mit dem Regulierer sich ins Einvernehmen setzen, dass er auch entsprechend seinen Besorgnissen sozusagen besänftigt ist. Aber meistens ist es so, soweit ich das aus der Praxis sehen kann, dass sich Regulierer da auch zufrieden geben mitunter, indem sie sehen, welche Zertifizierungen vorliegen, wie die Strukturierung der Sicherheitsmaßnahmen genau ist. Und das ist gerade bei kleineren Unternehmen, die als User in Betracht kommen, wenn die einen großen, renommierten Provider heranziehen, sind die oft professioneller unter Anführungszeichen als Cloud-Provider, als wenn man das selber machen würde.
Kurze Anmerkung seitens Microsoft. Diese Frage wird ja relativ häufig an uns gestellt. Wir haben natürlich ein großes Interesse, dass wir möglichst alle Standards berücksichtigen. Vieles geht aber auch nicht. Da ziehen wir uns genau auf diese Zertifikate zurück. Es ist aber auch Teil meines Jobs, zum Beispiel bei Microsoft, diese Bedürfnisse einzusammeln, unserer Rechtsabteilung mitzugeben und dort wird dann überlegt, ist ein repräsentativ großer Marktanteil damit zu gewinnen, dann werden wir eine Vertretung, ein professionelles Audit wählen und gegebenenfalls hier durchführen. Ja. In den seltensten Fällen wird oder eigentlich überhaupt nicht einem einzelnen Kunden ein Audit recht direkt gewährt. Ja.
Hermann Bühler, das Wort Cloud macht für mich ein bisschen einen Nebel über die ganze Thematik, weil ist nicht viele von den Themen hier im Wesen den Bedingungen, unter denen Hosted Services genutzt werden können. An sich schon eine sehr lange bestehende Thematik. Ist nicht das Thema Cloud, so wie das jetzt zu uns kommt, implizit, hat das Thema nicht implizit drinnen, dass der Umfang, in dem Hosted Services und die Tiefe im Unternehmen, in denen Hosted Services genutzt werden, stark gesteigert werden soll. So nach dem Motto, habe keine eigenen Sachen mehr, lasse es machen. Da würde mich jetzt sehr interessieren, die Diskussion, wie weit kann man kritische Prozesse aus dem eigenen Unternehmen in die Verantwortung von anderen hineingeben. Wo sind da die Limiten, wo sind denn da die Limiten der Verantwortlichkeit, dass man so etwas überhaupt machen darf? Zum Beispiel, was man liest als Feature vom Cloud, ist, dass Updates werden automatisch gemacht vom Provider. Ist ein äußerst kritischer Vorgang, dass Updates zum falschen Zeit gemacht werden, wo man vielleicht gar nicht testen kann, ob die neue Umgebung auch wirklich funktioniert. Wo hat man da als Unternehmer, der solche Lösungen in Anspruch nimmt, dann auch ganz massive Verantwortlichkeitsprobleme, die man eigentlich nicht delegieren kann in irgendwelche Verträge?
Es ist durchaus eine komplexe Frage, aber ich möchte versuchen, ein paar Aspekte davon zu beleuchten. Hier ist auf jeden Fall zwischen den unterschiedlichen Arten zwischen SaaS-Service zu unterscheiden. Bei Software-as-a-Service ist ein großer Vorteil von eben diesem Cloud Computing, dass Updates zu Sachen durch die verteilte Infrastruktur relativ leicht zu managen sind, ohne dass das Service unterbrochen wird, also die Qualität des Services erhalten bleibt. Es gibt dadurch Testinfrastrukturen, Staging-Infrastrukturen, die eben bis zum Level des Software-Service die Qualität sicherstellen. Ein bisschen komplexer wird die Thematik, wenn man eben auf Plattform-as-a-Service und Infrastruktur-as-a-Service geht. Ja. Dort ist sicher im Einzelfall auch ein Testprozedere oder dieses Infrastrukturmanagement, sofern das auch outgesourced wird, abzuklären. Ja. Wir sehen für uns zum Beispiel als Software-as-a-Service-Provider einen Riesenvorteil, was dieses Management betrifft. Und ich sage ein bisschen aus der Vergangenheit, es war oft auch ein Vorwurf an Microsoft, dass wir unseren Kunden das Infrastrukturmanagement aufbürden, weil wir natürlich auch Bugfixes rausbringen, Updates und so weiter. Das nehmen wir zurück auf unsere Kappe. Wir wollen dieses Management und Bugfix selbst übernehmen, um ihnen damit auch eine höhere Qualität und eine höhere Verfügbarkeit garantieren zu können. Also das ist eine Win-Win-Situation, die sich, glaube ich, so, wie wir sie vorhaben, relativ gut abzeichnen.
Ja, ja, vielleicht eine kurze Fußnote, vielleicht beantwortet Sie Ihre kommende Frage. Nein, die Frage ist ja auch für Juristen natürlich wichtig und wesentlich, Stichwort Compliance, Verantwortlichkeit der Geschäftsführer des Vorstandes, ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite, von der Struktur her sind die Themen nicht neu, weil Sie müssen vergleichen, das Cloud Computing auf der einen Seite und der Eigenbetrieb, sage ich jetzt einmal etwas flapsig, auf der anderen Seite. Und dann unterstellen Sie Totalausfall der IT, des Systems in Ihrem eigenen Unternehmen oder Totalausfall beim Cloud Computing Provider. Beide Situationen sind unerfreulich und unerfreulich kann auch zur Haftung führen, weil Daten verloren gehen oder einfach jetzt nicht im Sinne von datenschutzrechtlichen Daten, sondern ganz einfach Information. Sie können nicht liefern, Sie können nicht sozusagen Ihre Zusagen erfüllen und das löst Haftungen aus. Ja? Das ist einmal so. Gut, jetzt überlegen Sie sich, wo sind Sie denn als Unternehmen geschützter? Wenn Sie es ja selber gemacht haben und selber sozusagen verbockt haben, dann haben Sie keinen Regress. Also Sie müssen ja selber dafür gerade stehen. Wenn Sie einen Cloud-Computer-Anbieter haben, dann wird das je nach Vertragslage, und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, aber haben Sie zumindest erstens einmal das Vertrauen, das ist ein professionelles Unternehmen und ein anderes würde ich ja gar nicht nehmen. Ja. Und zweitens, also ein zuverlässiges, zertifiziertes, erfahrenes Unternehmen, ist immer eine Vertrauenssache natürlich letzten Endes auch. und dass man auch gerade stehen kann für den Fall der Fälle. Ja? Und wenn Sie dann als Vorstand oder Geschäftsführer gefragt werden, was haben Sie getan, um dieses Risiko zu minimieren, dann müssen Sie natürlich nachweisen, Sie haben den besten, den erfahrensten und so weiter, zertifiziertesten Anbieter ausgewählt. Das kann man Ihnen dann nicht zum Vorwurf machen, wenn Sie das gemacht haben. Und Sie sind soweit abgesichert. Also ich meine, es gibt natürlich, aber das ist fast theoretisch, ein Haftungsrisiko, das ohne dies besteht im einen Unternehmen, das möglicherweise, das möchte ich jetzt nicht falsche Hoffnungen wecken, aber möglicherweise sogar gemildert wird, wenn Sie sich eines zuverlässigen Providers bedienen. Das wird der springende Punkt dann sein, wie Sie dieses Verhältnis geregelt haben.
Ich glaube, da gibt es einen großen Bereich, der, glaube ich, beachtenswert ist. Diese automatischen Updates, das Auslagern an einen Service Provider, ist gut für eine Reihe von Dingen. Es gibt aber eine Reihe von wirklich kritischen Prozessen, die man ja nicht einfach updaten würde, sondern jeder Update ist auch ein Fehler hineinzubringen. Da würde man als sorgfältiger Betreiber, vor allem wenn es dann um kritische Dinge geht, was weiß ich, irgendeine Steuerungsanlage und dann Umweltschäden, was weiß ich, was alles passieren kann, würde man auf einem Testsystem, auf einem separaten, die Anlage testen und auch nur zu Zeitpunkten macht, wo es im Betriebskontext unkritisch ist, wo man also, da gibt es ja dann Stability Periods oder Verbotszeiten, wo man nicht Dinge tun darf, wo man dann auch wirklich die Funktion dieses Systems im eigenen Kontext auch testen kann. Das ist zum Beispiel ein ganz ein schwieriger Punkt, dass ich in einem Cloud ja nicht wirklich testen kann, weil sich das permanent verändert. Ja? Also in einem Public Cloud, im Private schaut das ja wieder ganz anders aus. Ich glaube, da gibt es auch Bereiche, wo man die auch dann in die Verantwortlichkeiten sehr interessante Fragestellungen aufbringen. Ja? Und da kann das Abwälzen durch einen formalen Vertrag ja nicht helfen, weil ich kann das tausendmal versprochen bekommen haben, wenn ich weiß, dass diese Versprechen nicht haltbar sind, hilft mir das ja nicht. Ja?
Um dieses Thema abzuschließen, letztere Aussage ist natürlich nicht haftungsbefreiend, wenn ich weiß, das, was ich vereinbart habe, es wird nicht helfen. Aber ich glaube, wir haben es auch gehört vom Herrn Dibonscher-Leitmüller, wähle das richtige Produkt für deine Anforderungen. Und wir haben auch zivilvertragsrechtlich gehört, es gibt natürlich eine Mitverantwortung des Bestellers, wie im allgemeinen Leben, auch im Offline- und so weiter Leben auch. Es ist ja nicht so, dass mit Abschluss eines Vertrages meine Verantwortlichkeit endet und ich das übertragen kann. Das war nie so, wird nie so sein und ist auch im Cloud Computing so nicht. Es darf nicht diese irrtümliche Vorstellung anhängen, zu sagen, Cloud Computing und alles ist gelöst. Ja? Also da wird man schon, ist man weiterhin gefordert, das Richtige zu bestellen und auch deren Einhaltung einzufordern. Darf ich, oder gibt es noch weitere Fragen?
Kann ich nur eine Fußnote noch? Also, ich glaube, auch ein Indiz, dass eben diese Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers eingehalten wird, ist vielleicht wirklich, dass man einen strukturierten Bieterprozess durchführt. Dass man ihn nicht einfach den erstbesten Cloud-Provider sich schnappt, sondern dass man wirklich einen strukturierten Bieterprozess auf Basis der unternehmensinternen Spezifika durchführt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, nur als Anmerkung.
Richtig.
Alexander Straschel, eine kurze Frage. Was habe ich mindestens zu tun, wenn ich bestehende Kunden, für die ich verantwortlich Dienstleistungen erbringe, zum Beispiel Stichwort Architektur und Baumanagement, wo ich Verträge, Pläne und Prozessmanagement leite, was habe ich mindestens zu tun, wenn ich bestehende Kunden, die jetzt auf meinem Server ihre Daten haben und ich möchte als Büro umsteigen auf Cloud Computing, was habe ich denen mindestens mitzuteilen oder zur Kenntnis zu bringen?
Datenschutzrechtlich gibt es für die Heranziehung eines Dienstleisters, also für die Überlassung von Daten, keine Mitteilungspflichten grundsätzlich.
Ich kann einfach jetzt umsteigen und Ihre Daten, also ich möchte mir keinen neuen Server kaufen, sondern ich kann jetzt einfach ein Angebot von einem Cloud-Computer-Anbieter nehmen und muss denen nicht mitteilen, dass Ihre Daten jetzt nicht mehr bei mir liegen. Weil mit dem Wissen, Sie haben Sie ja vor zwei Jahren oder vor drei Jahren den Vertrag mit mir
abgeschlossen. Aber man bleibt dabei voll verantwortlich gegenüber den Betroffenen, aber man muss es ihm nicht mitteilen nach österreichischem Datenschutzrecht. Das heißt, man hat sehr wohl die volle Verantwortung für das, was beim Dienstleister allenfalls schief geht in der Datenverarbeitung, aber eine Mitteilungspflicht gegenüber den Betroffenen oder gar eine Zustimmungspflicht oder Ähnliches besteht nicht, weil dadurch das an sich durchaus betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Instrument des Outsourcings mehr oder weniger erschwert würde, weshalb man das ins Gesetz nicht aufgenommen hat.
Okay, noch eine Frage zu dem Thema. Wenn ich Wettbewerbsmanagement durchführe und einen Anbieter Suche der Bauprojektmanagement abwickelt, die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre für ein großes Projekt, von dem ich haben möchte, dass einen SharePoint liefert für seine Leistungen, in dem alle hineinarbeiten, Architekt, Firmen, Verträge, Kosten, vor allem Kosten, sehr vertrauliche Daten, und dieser Projektdurchführer soll einen SharePoint mitbringen. Ist das schon Cloud Computing? Ist ein SharePoint schon Cloud Computing?
Cloud Computing ist jetzt kein Rechtsbegriff.
Weil die Daten, die Daten in diesem SharePoint, ja, die hat weder der Architekt, weder das Rechtsanwaltsbüro, das auch mitarbeitet. Mhm. Es hat niemand. Die Daten liegen bei einem Anbieter, Contract, Sync Project, wie auch immer. Das ist eigentlich schon, also ein SharePoint ist eigentlich schon Cloud Computing, oder? Würde man das als Cloud Computing schon bezeichnen?
Das ist eine Dienstleistung. Also es ist eine ausgelagerte Dienstleistung.
Kann man drüber reden, oder?
Also, ja, sicher. Nein, sicher können wir drüber reden. Dann sind wir ja da. Na sicher. Nein, es ist eine ausgelagerte Dienstleistung, wie wir kennen das aus größeren Projekten in und um Wien, sage ich, ja, wo Dienstleister gegen Geld hier dieses Service anbieten, was zweckmäßig ist, wenn das Datenvolumen sonst nicht mehr handelbar ist. Ja. Und die Verantwortung trägt jetzt im Verhältnis Dienstleister zu dem, der diese Dienstleistung beizustellen hat, der Dienstleister. Der Projektmanager, der sozusagen dem Auftraggeber diese Leistung schuldet, natürlich im Verhältnis zum Auftraggeber. Cloud Computing ist es nach meinem Verständnis auch heute noch nicht. Ja. Aber nicht zuletzt deswegen, weil es das schon vor Cloud Computing gegeben hat. Also kann das nicht sein. Nein, aber es ist vom Prinzip her, glaube ich, ein bisschen eine Vorstufe. Das ist eine Vorstufe, ja. Ob Sie den Server bei sich führen oder sozusagen ich nicht, aber ein anderer, der dafür besser geeignet ist, und das Auslagern macht so gesehen keinen Unterschied. Ja. Nach außen hin haften Sie natürlich in beide Richtungen. Gegenüber dem Auftraggeber, dass die Daten auch wirklich da sind, verfügbar sind, und gegenüber dem Dienstleister oder gegenüber den Zulieferern der Daten, also den ganzen projektbeteiligten Unternehmen, Gewerken und so weiter und so fort. Spannend ist, und das sollte man, das hat aber nichts mit Cloud Computing vielleicht zu tun, was geschieht mit diesen Daten am Ende? Also Exit-Strategien, das Ende kann ein natürliches sein, weil das Projekt fertig ist, das Ende kann aber auch abrupt kommen und etwas überraschend für manche Beteiligten. Und dann wird spannend sozusagen, wem gehören denn diese Daten? Ja? Weil Sachen sind ja nicht greifbare Sachen, sondern sind Informationen, und Informationen sind halt zivilrechtlich schon etwas schwerer zu fassen. Also dieser Punkt sollte auch dabei berücksichtigt werden.
Wobei man da auch, glaube ich, immer sehr genau unterscheiden muss. Der Aspekt, den der Georg Kreisbach ganz richtig gesagt hat, ist hier auch das geistige Eigentum natürlich, dass man jetzt von den Daten im Sinne von personenbezogenen Daten wieder unterscheiden muss. Was die personenbezogenen Daten betrifft, also Informationen über Betroffene, da gilt das allgemeine Regime, das ich erzählt habe in den Punkten 1 und 2 meines Vortrages, den Sie eh vor sich liegen haben. Das heißt, dort muss man das Ganze wieder rastern nach diesen drei Beurteilungsschichten letztendlich, Auftraggeber, Dienstleister, Überlassung und so weiter. Aber das Spannende bei so etwas, glaube ich, gerade wo geistige Leistungen erbracht werden, wird eher im Bereich des geistigen Eigentums auch liegen, wo der Georg Kreisbach der Berufene natürlich ist.
Ich möchte noch ein paar ganz kurze Anmerkungen, ich würde dann von Cloud
Computing... Vielleicht noch eine Zusatzfrage noch. Wenn dieser Anbieter von dem SharePoint, ja, das als Cloud Computing also durchführen möchte, dann muss er das bekannt geben, oder? Ansonsten nicht. Ansonsten ist es einfach nur ein SharePoint.
Also ich glaube, es ist besser, wir unterhalten uns in der Pause, was genau jetzt mit Cloud Computing in dem Zusammenhang gemeint ist, wenn wir vorher gerade gehört haben, dass es eigentlich typologisch nicht ganz genau drunter fällt. Ich glaube, das würde ich vorschlagen, vielleicht, dass wir das nachher kurz noch...
Es könnte vielleicht vertraglich interessant sein, schon Cloud Computing Aspekte festzuhalten. Eines ist zum Beispiel Pay-per-Use, dass es leistungsabhängig verrechnet wird, dass das mitskaliert automatisch, weil es durchaus einen ganz anderen Zahlungsstrom bedingt, als wenn upfront und sich die Leistung bezahlt werden muss. Ja. Also automatische Skalierung, solche Sachen. Das sind aber eher technische Aspekte, die man dann nutzen kann, wenn es sinnvoll ist. Ja.
Sie zeigen schon länger auf. Also, danke. Ich hätte eine Frage, Thomas Renner, ich hätte eine Frage zu Ihrem Stichwort Exit-Strategien. Gibt es sowas wie einen Vendor-Login? Wenn ja, wie sieht er aus und wie geht die Microsoft zum Beispiel damit um?
Das ist eine Frage an Microsoft.
Nicht nur, aber auch, ja.
Also bezüglich Software as a Service, ist eigentlich der Vendor-Login nicht gegeben. Dort ist die Voraussetzung Data Portability und da haben wir klare Standards oder auch Principles, die ich kurz erwähnt habe heute. Bei Plattform as a Service ist die Sache schon ein bisschen komplizierter, weil es an sich wahrscheinlich ist, dass die unterschiedlichen Cloud-Hersteller unterschiedliche Plattformtechnologien einsetzen und da per Definition eine Portabilitätswahrscheinlichkeit gering ist. Ja. Wir zum Beispiel unterstützen auf Azure sowohl Java-Anwendungen wie auch PHP-Anwendungen und auch noch andere. Und damit wollen wir an sich diese Migrationswahrscheinlichkeit fördern. Ja. Also wenn Sie solche Technologien wechseln, dann haben Sie eine gute Voraussetzung, auch portabel zu sein. Ja. Bei Infrastructure as a Service wird es noch um einiges komplizierter, weil Sie dazu wohl auch ein Betriebssystem wählen und dann sind Sie davon abhängig, dass ein anderer Provider genau diese Plattform zustellt, wo Sie dieses Betriebssystem betreiben können. Ja. Also es nimmt der Vendor-Login von Software as a Service Richtung Infrastructure as a Service meiner Meinung nach massiv zu. Ja.
Bitte. Guten Abend. Also.
Das Archivieren von Daten ist ja so eine typische Cloud-Anwendung, die ja sehr stark auch genutzt wird. Was würden Sie jetzt, wenn ich mich in erster Linie an den Herrn Marco bezüglich Haftungsfragen, jetzt einen Benutzer etwa von der Plattform Mega Upload nennen, raten, von denen es ja einige gibt, die vielleicht dubiose Dateien hier abgespeichert haben, aber es gibt auch einige, nach meinen Informationen, Benutzer, die hier ganz legale Datenbestände haben und jetzt plötzlich sozusagen mit dem Ende dieser Plattform auf diese Daten nicht mehr zugreifen. Ich meine, abgesehen jetzt davon, dass Sie den falschen Anbieter vielleicht ausgewählt haben, aber wenn man das ganz generell sieht für die Zukunft, mit dem wird sich ja ein User von Cloud Computing früher oder später auseinandersetzen wird müssen. Ne? Dass Plattformen Dienst einstellen, das geht ja vielleicht noch, aber dass sie vielleicht aus rechtlichen Gründen von eines anderen Staates abgedreht werden. Was macht denn der Benutzer? An wem wendet er sich haftungsmäßig?
Ja, das ist natürlich, Sie sagen es, natürlich in erster Linie eine Frage der Auswahl des Cloud-Providers, die momentan sicher noch eine Art Prognoseentscheidung ist, das ist richtig. Ja. Und da kann man auch daneben liegen und Sie nennen auch einen der Anwendungsfälle. Hinsichtlich der Haftung, wenn sozusagen gleich mit den Daten auch das Haftungssubjekt verschwindet, ja, gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel in Form dieser Standardvertragsklauseln, ja, wie sie auch zum Beispiel bei Microsoft Verwendung finden, meines Wissens, die sehen Haftungsweitergaben, ja, für den Fall des Verschwindens des datenschutzrechtlichen Auftraggebers oder des Dienstleisters vor, die sozusagen dann weitergereicht werden. Der Auftraggeber dann an den Dienstleister, der Dienstleister nimmt dann einen Subdienstleister, zumindest hinsichtlich der von ihm jeweils erbrachten Leistung. Das ist richtig. Ja. Also wir haben da eine vertragliche Weitergabe der Haftung an andere Beteiligte in diesem Spiel.
Ja. Kann ich da trotzdem noch ein bisschen nachstoßen? Im konkreten Fall ist ja quasi der das geschlossen hat, ist eine Strafverfolgungsbehörde.
Ich kann mir nicht vorstellen, auch im Microsoft-Vertrag nicht, dass wir irgendeine Haftungsübergabemöglichkeit haben gegenüber dann einer Strafverfolgungsbehörde und die dazu zwingen oder dazu bringen können, meine Daten, die ja mit dem Strafverfahren selbst die nichts zu tun haben, wieder herauszugeben.
Es ist ja vergleichbar und ich glaube, es ist immer ganz gut, das irgendwie bildlich darzustellen. Ich habe ein Zinshaus mit mehreren Mietern und der Upload ist der Betreiber, der Vermieter des Zinshauses. Sie korrigieren mich, wenn ich das Beispiel falsch verstanden habe. Ich bin ein Mieter auf der Etage 1 und auf der Etage 2 ist ein anderer Mieter. Und eines Tages kommt die Polizei und sperrt das ganze Haus, sodass ich mein Mietobjekt nicht mehr betreten kann. Und ich erfahre deswegen, weil auf Etage 2 ein Mieter eingemietet war, der etwas getan hat, was man nicht tut. Das ganze Haus ist gesperrt. Jetzt werde ich als Mieter sagen, naja, Mieter 2 kannte ich vom Grüßen mehr nicht, da geht mich nichts an, den gibt es eh nicht mehr. Aber den Vermieter gibt es möglicherweise noch und der hat eigentlich zur Sorge, dafür Sorge zu tragen, dass das, das Objekt, wozu ich es gemietet habe, immer benutzbar ist, ordnungsgemäß. Ja? So, was mache ich? Und wir haben gehört, dass diese Cloud-Computing-Modelle möglicherweise doch sehr ähnlich einer Miete sind. Also deswegen komme ich auch auf dieses Beispiel. Ja? Und im Mietrecht gibt es zumindest, im Bestandsrecht gibt es zumindest die Figur, wenn ich mein Objekt nicht zu dem angemieteten Zweck nutzen kann, dann habe ich als Mieter einen Zinsreduktionsanspruch. Naja, ich weiß schon, Ihre Reaktion ist klar, das ist ein bisschen wenig. Ja? Das ist es nicht. Ja? Weil es ist mehr, weil ich kann jetzt sozusagen mehr nicht machen und habe einen Verlust. Alle meine Möbel sind verloren und abgebrannt, wie auch immer. Ja? Wer zahlt dafür? Naja, da das dem Vermieter umzuhängen, da bin ich schon eher zweifelhaft. Ja? Also in Wahrheit führt Ihre Frage, und das ist ungelöst, bitte, das kann man ja offen sagen, man muss jetzt nachdenken und vernünftige Ideen finden, die auch sozusagen das Geschäftsmodell per se nicht in Frage stellen. Das ist ja auch immer ein Aspekt. Ja? Es sind nicht nur Nachteile, wenn man so etwas macht, es gibt ja Vorteile. Die Frage ist, wie weit muss denn der Vermieter prüfen, wenn er da alles ins Haus nimmt? Wie weit muss Mega oder ein Betreiber derartiger Dienste prüfen, wer sonst noch seine Daten eingestellt hat? Ja? Dieser Tage oder heute war in der Zeitung, die EU und 10 andere Staaten schließen ab ECDA, ja? Das ECDA-Abkommen. Manche sagen, legt ECDA ad acta, damit das sozusagen nicht Wirklichkeit wird. Und wir haben in den USA SOPA und PIPA, glaube ich, das auch wieder von der Tagesordnung im Weißen Haus genommen wurde, kurz für die, die es nicht so mitbekommen haben. Diese Rechtsgrundlagen würden strenge Prüf- und Handlungspflichten von Internet, sage ich jetzt mal Internetbetreibern vorsehen, ja, zum Schutze Rechteinhaber, insbesondere des Urheberrechts und des Markenrechts. Ja, also der Konflikt ist ja offenkundig und soweit bekannt, gegen Raubkopien etc., Produktpiraterie im Online-Bereich. So. In Wahrheit geht es hier vor allem darum zu sagen, welche Prüfpflichten hat denn der Betreiber derartiger Dienste gegenüber seinen anderen Kunden. Und das führt wiederum zur Frage, dann müsste ich mir ja permanent, ständig, täglich und so weiter alles anschauen und noch die Auswertung treffen, ob das geht oder nicht geht. Also jetzt sprich, ob das verböhnt, verboten und einstellpflichtig ist oder nicht. Jetzt kürze ich das Ganze und sage, also das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht in Wahrheit. Ja. Und kann dafür der Betreiber dann in Haftung genommen werden, wenn er nicht jedes Detail geprüft hat, ja, wenn er den Mieter auf Etage 2 sich nicht genauer angeschaut hat. Ja. Die hiesige Judikatur ist bislang nicht falsch. Die ist so, dass sie sagt, im Wesentlichen, naja, jetzt in der rechtlichen Bewertung, das, was ein Laie, ein juristischer Laie, als Unrecht, als markenverletzend oder namensrechtsverletzend erkennen kann, das muss man einem Host-Provider auch zumuten können, dass er da nicht so ein Gutachten oder ein Urteil braucht, dann muss er sperren. FBO.at seinerzeit, auch schon, glaube ich, fast 10 Jahre her. Kino.at, anhängiges Verfahren, ist die Argumentation etwas strenger, also noch mehr in Richtung Prüf- und Handlungspflichten von Providern, hier geht es um den Access-Provider, um einen Access-Provider. Also es geht die Tendenz in Richtung, ja, diese Kontrollpflichten werden immer verstärkt, immer weiter ausgeweitet, bis man zu dem Punkt kommt, naja, aber dann ist es kein Geschäft mehr sozusagen. Und wenn es kein Geschäft mehr ist, dann tut es keiner mehr, dann gibt es das nicht mehr und dann hat man es wegjuristet sozusagen. Dann sind wir dann alle glücklicher und fröhlicher geworden, geht es uns dann besser. Etwas überzeichnet natürlich. Also es ist ein Spannungsverhältnis, wo man immer mit Augenmaß sozusagen die Interessen, die ja gegeneinander stoßen, in Ausgleich bringen muss. Und das ist ja eigentlich die grundlegendste Arbeit der Juristen. Ich schaue auf die Uhr, ich möchte es in keiner Weise abdrehen, die Diskussion. Habe ja schon vorher angeboten, dass wir das sozusagen mit Unterstützung in flüssiger und fester Form fortführen können. Möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich zunächst bei Ihnen für das Durchhalten bedanken, für Ihr Interesse, das Sie schon jetzt gezeigt haben an dem Thema. Bin mir gewiss, das ist nicht die letzte Veranstaltung dieser Art über derartige Themen, weil das ganz einfach im Fluss ist. Das ist, und es gibt viele offene Fragen und wir haben auch nicht die Lösungen. Das kann man ja offen einräumen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meinen Kollegen und vor allem bei Ihnen, Herr Dr. Herr Diplom-Leitmüller, für Ihr Engagement und Ihren Beitrag heute bedanken. Damit schließe ich offiziell den offiziellen Teil dieser Veranstaltung und darf Sie in die nächsten Räume einladen. Dankeschön. Applaus